Wir hatten bereits einen langen Nachmittag, wir haben auch die Zeit etwas überzogen. Wir heißen jetzt willkommen hier auf dem Podium Mia Wittmann-Thiewald. Sie ist die Co-Vorsitzende der Fachgruppe Grundrechte der Richtervereinigung und sie hat, ist auch die Co-Organisatorin der Konferenz hier, die den gestrigen Konferenztag organisiert hat. Und wir haben auch also zusammengearbeitet, eben hier diese Konferenz auf die Beine zu stellen. Und ich möchte Sie nun bitten, vielleicht aus Ihrer Warte ganz kurz eine Zusammenfassung zu machen, damit wir vielleicht noch eine kurze Schlussdiskussion haben können. Wir müssen leider pünktlich um 5 schließen, aber dass Sie vielleicht sagen können, was war der Ausgangspunkt und was ist neu, was ist heute bereits, gestern und heute, was ist für Sie als Neues herausgekommen?
Dankeschön. Ich würde sagen, das Konzept ist voll aufgegangen. Wir haben einen Korb voller Eindrücke. Als erstes, wir als Richter sind dazu da, Grundrechte zu schützen. Das ist eine große Aufgabe, nicht nur wir, aber wir auch. Und die Frau Jürgensen hat das schon gesagt, es gibt an sich gesetzliche Regelungen, die sehr weit gefasst sind. Es geht um die Frage der Umsetzung und da sind wir an dieser Schnittstelle. Aber wenn wir das anwenden sollen, Datenschutz, Grundrecht auf Datenschutz, Grundrecht auf Achtung der Privatsphäre, dann müssen wir wissen, wie schaut die Privatsphäre aus. Das war der Ansatzpunkt. Nicht überrascht waren wir, es gibt einiges an Übereinstimmung, dieses große Unbehagen gegen Überwachung, gegen die Datenspeicherung. Da müssen wir einfach weiterarbeiten, dass das besser funktioniert. Schon war ich überrascht vom Vortrag von Herrn Möchel, wie aussagekräftig die Verbindungsdaten waren. Das hat mich schon erschreckt. Also alles, was so die Abwehrrechte anlangt, sind wir nicht überrascht. Neu war für mich, und jetzt gehe ich ein bisschen so chronologisch vor, von Herrn Meyer-Schönberger, und überraschend, dass das Vergessen so schwer ist und dass er dann empfohlen hat, weil einfach das Recht zu schwach ist, um es durchzusetzen, Technik statt Recht und ein Ablaufdatum für die Daten. Das war ein spannender Ansatz. Also da denkt man nach. Der nächste Punkt war, das würde ich so zusammenfassen, 30 plus, 30 minus, wo Herr Ito das fantastisch anschaulich gezeigt hat, dass die alten 30 plus adaptieren die Technik und integrieren sie ins bisherige Verhalten. Die Jüngeren, die mit dem Internet aufgewachsen sind, wachsen in diese Technik hinein und haben ganz andere Formen der Kommunikation und des Sozialverhaltens. Und was die Frau Jürgensen auch gesagt hat, für uns erscheint das, wenn ich sie richtig verstanden habe, sie geben alles von sich preis. Und trotzdem haben sie natürlich eine Privatheit. Und das ist für uns ein ganz neuer Punkt. Wie schaut die Privatheit aus und wie ist sie dann definiert? In der jüngeren Internetgeneration zum Beispiel. Und als Summarum, ich könnte jetzt noch einiges anführen, aber das würde ich einmal als Punkt lassen. Danke.
Das war eine sehr nette Zusammenfassung. Vielleicht sollten wir doch noch, obwohl es sehr wenig Zeit ist, noch einmal das ein bisschen öffnen. Es tut mir leid, dass so wenig Zeit für Sie ist, hier auch in die Diskussion einzugreifen. Aber möchte hier jemand mit einer Wortmeldung, einer Frage, einem Kommentar jetzt noch sich hier zu Wort melden? Okay.
Mein Name ist mein Name ist Matthias Reichl, ich komme aus den sozialen Bewegungen. Ich beziehe mich jetzt weniger auf diese ganze Musikgeschichte, sondern mehr wieder über Informationen und vor allem Urheberrecht. Es ist, ich habe gefunden im Internet wichtige Pioniere mit ihren Texten. Da steht dann drin, wir hätten eigentlich gerne Zitate in diesem Internet veröffentlicht, aber da ist das Urheberrecht, da müssen wir ungefähr 30, 40 Jahre oder noch länger warten. Das heißt, hier wird also, und noch dazu muss man dazu sagen, meistens sind diese Bücher oder sonstigen irgendwo vergriffen. Ich denke da gerade übrigens, möchte ich erwähnen, vor 30 Jahren hat Robert Jung ein klassisches Buch über den Überwachungsstaat veröffentlicht, der Atomstaat, wo er die Atomtechnologie mit eben den Folgen für den Staat, also dass praktisch so eine Technologie nur in Staaten mit einem totalen Überwachungssystem irgendwie scheinbar sicher möglich wäre. Aber ich möchte also wirklich dazu sagen, noch, wir verwenden natürlich Informationen. Wenn wir jetzt in den Medien eine wichtige aktuelle Meldung drin haben über ein Vergehen oder eine große Gefahr, dann will ich sie sofort weitergeben. Aber da ist ein Urheberrecht dabei. Soll ich jetzt bei der Redaktion anrufen und sagen, bitte darf ich jetzt das nicht nur in drei Zeilen zitieren, sondern möglichst den ganzen Artikel? Das ist für mich eine Frage. Aber die das weiß ich nicht, ob wir die noch klären können.
Okay, danke. Hier war eine Frage.
Yeah, I'll switch to English. Yeah. This question I just came to me in mind when Daniel Bryan was doing his presentation. Yeah, he's over there. But yeah, it's rounding up in all the discussions, and it's really simple. Why do you think there are no industries branding the fact that their technology is enforcing privacy for users?
Why are there no industries?
Yeah. Why, for instance, there is a software that did something like Skype is doing today, was called Speak Freely.
Yeah.
It was developed
since 1992.
In 92, it's unmaintained, kind of, not really business to have it around. Why? Why do you think is that?
So why is it that privacy-preserving technologies don't have such a strong attraction that actually the privacy infringing product is more successful than the actually much more free, much more user-friendly version. Has anybody an answer to that? Danny was personally asked, so Danny should, yeah.
So I think there's a comparison to be made with security in this area, in that for many, many years, Microsoft and other companies made a lot of money producing stuff that was easy to use, allegedly, and not very secure. And then the problems of security, of malware, of viruses built up, and people became knowledgeable about that, that suddenly it became a reason. And Bill Gates wrote this famous memo saying that we should really go back to basics and make Microsoft software more secure. And we're seeing that now. There's actually a competition between Google and Microsoft and other companies to assert for the very first time that they're going to be much more privacy capable. And I think that's a sign both that those companies are worried about the liability that they have from that, and also that just in our culture we're now becoming much more aware. And I think this conference is one of those indications that this is...
Could that...
But I'm not satisfied. Sorry.
Well, neither am I.
When Google or Yahoo says that it's going to keep private the information, this is a different thing. They are not producing a technology that is going to keep the data of users private. In case of production of a technology that keeps the peers in possession of their data, then we are talking about such a thing. So the fact that Google just patches this concept of keeping people data on a server by saying we will keep it safe is not a warranty of safety.
I think that's important, but let me come from another angle, because we have to stop at five straight. Maybe it's starting something as like the ethical shopper, the people who are buying fair trade coffee, putting up pressure on the internet by demanding sort of an ethical behavior from companies. Would that be a chance? On the other hand, I think Felix is putting up his hand. I think Stahler there wants to urgently comment on this.
Okay. There have been a lot of attempts throughout the 90s to create a market for privacy. I mean, there have been small companies, there have been very well-funded, venture capital-funded companies. When I lived in Canada, there was Zero Knowledge handing out endless T-shirts and CDs for privacy-enhancing technologies. And without exception, they all failed. I think one of the reasons is kind of what Helen Nissenbaum was talking a bit about the contextuality, but kind of turned around. It's so difficult to have to determine at each instance when you transmit some data, what kind of privacy level you want. I mean, this is like hundreds of times a day. You have to think, oh, I want privacy, no, I want no privacy, yes, I want this company to know my data, no, I don't want this company to know the data, all for these minuscule amounts of information that kind of individually you transfer, that it's kind of cognitively much easier to say, you know, what the hell? I just turn all the options on green. I mean, try to... It's easy on a browser, for example, to examine each and every cookie that is set to your that's tracking your behavior. But nobody does it. It's just so much work. So it's, I think this is kind of this contextualizing or the contextual part of this privacy discussion. It's really hard to create a one-size-fits-all solution other than not caring at all.
Any further comment here? Yeah. Okay, let's have the audience speak now, not the presenters. Yeah.
Thank you. Just coming back to the original question of why there isn't such prominence of privacy-enhancing software or systems, I think it's a fairly simple answer. There is value in data and value in information which people are prepared to pay for, and that payment goes into the marketing and the further production of a bigger and better software. And an example of that would be the really brilliant Last FM radio station, internet radio station, which didn't make a penny, worked for 2 years, and has just been bought for £140 million by CBS because of their social network data that sits behind it. It's easy to create value in data. It's very difficult to remove that value.
So in other words, the aggregation of user information, the aggregation of aggregated sort of infringement of privacy, of creating data, is sort of part of the logic of capitalism, so to speak.
Absolutely. If you're getting paid for it, you can afford to put more effort into your marketing, into your brand, into your awareness, into your market.
So then I would again come to back to what I said. Is an ethical consumer behavior some valuable measure against that, or do we need some other maybe different strategies and tactics? I think we should leave it there. The time is over, definitely. We have another day ahead tomorrow. And I thank you very much. Before you all leave, I would like to say one or two final announcements. Ars Electronica has been very busy and has gone to great lengths to produce a nice catalog, which has most of the text of the participants of this conference. And this catalog you can get at the festival office. And it's available now already, so you can buy it here preferentially. And the second announcement is that there is going to be some sort of shuttle service. Here is the information. I don't know personally the details, but there's an opening now. And in order to get there, you can have a bus transfer from the main square to the Botanical Garden, and I assume all. Back again. So tomorrow we are starting at 10:30 and looking forward to see everybody back again.
Thank you for participation and hope to see you again. Bye.